Liebe Gemeinde, wir haben uns in der Reihe Lebensentwürfe im Wandel schon mit Kindheit beschäftigt und Jugend und Alter und Familienbilder im Wandel, letzte Woche mit Single und Christ und heute nun Queer und Christ. Queer und Christ, habt ihr schon bemerkt, in der Überschrift ist kein Fragezeichen. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt keine Fragen mehr habe zu dem Thema, aber darin ist schon eine Aussage verborgen. Meine ersten Predigten habe ich als Teenager gehalten und bereits in unserer Jugendgruppe vor 35 Jahren in Pinneberg haben wir uns leidenschaftlich auch mit solchen Themen beschäftigt. Ich hätte damals ganz sicher ein Fragezeichen hinter das Thema gesetzt, Queer und Christ. Gibt es das? Geht das? So war ich geprägt worden, so war ich gelehrt worden. Und nach traditioneller Lehre gibt es den Menschen als Mann und Frau in ihrem gegenseitigen Verlangen zueinander innerhalb der Ehe. Und jenseits dessen gibt es nur die wertgeschätzte Ehelosigkeit ohne Partnerschaft. Nach dieser traditionellen Vorstellung gibt es zwei Boxen für unser Thema, für das Menschsein, die Ehe von Mann und Frau und die enthaltsame Ehelosigkeit als Single ohne Partnerschaft. Und diese beiden Boxen werden mit Leidenschaft bis heute als sogenannte biblische Sexualethik als Schöpfungsordnung in Anführungszeichen vertreten. Und als Kompass dient eine Ampel, bei der lediglich diese beiden Möglichkeiten, enthaltsame Ehelosigkeit für alle, die keine treue Ehe führen, da steht die Ampel auf grün. Alles außerhalb dieser zwei Boxen ist in traditioneller Sicht fragwürdig und sündig. Es ist gegen die Gebote Gottes. Es sei demnach falsch, gegen die sogenannte Schöpfungsordnung. Es sei gegen den Willen Gottes. Die Ampel steht bei anderen Lebensformen auf gelb und meistens auf rot. Und eine solche Ampel habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die ist zum Beispiel gerade veröffentlicht worden in den Leitlinien zur Sexualethik, herausgegeben vom Christusforum. Das ist die Leitung der Traditionsgruppe der Brüdergemeinden im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Queer und Christ. Unser Thema, es ist nicht nur ein Sachthema, in dem es um Bibelstellen geht. Und Sonja hat es eben gesagt, und ich sage es auch, es geht um Menschen. Und damit benötigen wir das Verstehen, was uns hilft, Menschen zu verstehen, um Menschen gerecht zu werden. Das Thema hatte schon immer medizinische, soziologische, psychologische und auch seelsorgerliche Seiten. Und habe Verständnis, dass ich in 25 Minuten Aspekte auswählen muss. Mein Fokus liegt heute bei einer wesentlichen Grundspannung, und wie wir dieser Spannung biblisch und seelsorgerlich begegnen. Ja, da gibt es diese traditionellen zwei Denkweisen, zwei Boxen der Vorstellung vom Menschen, wie er zu leben hat, welche Lebensentwürfe es geben darf. Und daneben gibt es Menschen, die diesen Lebensentwürfen nicht entsprechen und gleichzeitig sich an Jesus Christus orientieren. 2013 hat unser Präsidium als Bund diese Spannung in mehreren Sätzen beschrieben. Für manche Christen entscheidet sich am Umgang mit dem Thema Homosexualität, wer noch auf dem biblischen Fundament steht. Gleichzeitig aber geht es um Menschen, denen wir begegnen. Deswegen sehen manche im Umgang mit homosexuell empfindenden Menschen einen Prüfstein für unsere Offenheit gegenüber den Menschen unserer Zeit. Und als dieser Brief veröffentlicht wurde, gab es eine Unterschriftenliste für die erste Sichtweise und eine Unterschriftenliste für die zweite Sichtweise. Die, die für die Offenheit waren, haben unterschrieben und die gegen eine Öffnung sind, haben unterschrieben. Wir haben diesen Gottesdienst damit begonnen, dass wir einem Menschen zugehört haben, einer Christin, die in einer gleichgeschlechtlichen Ehe lebt. Wir haben ihr zugehört. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Gemeinsames Leben Folgendes über das Zuhören geschrieben. Der erste Dienst, den einer dem anderen in der Gemeinde schuldet, besteht darin, dass er ihn anhört. Wie die Liebe Gottes damit beginnt, dass wir auf sein Wort hören, so ist es der Anfang der Liebe zum Bruder oder zur Schwester, zum anderen Menschen, dass wir lernen, auf ihn zu hören. Es ist ja Gottes Liebe zu uns, dass er uns nicht nur sein Wort gibt, sondern uns auch sein Ohr leiht. So ist es sein Werk, das wir an unserem Bruder tun, wenn wir lernen, ihm zuzuhören. Christen, besonders Prediger, meinen so oft, sie müssten immer, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, etwas bieten. Das sei ihr einziger Dienst. Sie vergessen, dass Zuhörer zu hören ein größerer Dienst sein kann als reden. Und ganz bewusst möchte ich dich jetzt auch als Teil der Predigt bitten, auf zwei weitere Beispiele zu hören. Zu unserem Thema, bevor wir dann auf zwei kurze Bibelworte hören. Zwei weitere Beispiele zum Thema Queer und Christ, eins für Homosexualität und eins für Transidentität, wenn man es jetzt abstrakt sagen will. Das erste Beispiel. In unserem Gemeindebund war einer der ersten, der sich als Pastor homosexuell outete, 2009, Wolf Bruske. Er veröffentlichte 2011 ein Buch, Das dritte Leben, der lange Weg zu mir selbst. Darin beschreibt Wolf Bruske, dass er als Pastor, Ehemann und Vater gelebt hat und wie er 40 Jahre bis zu seinem Coming-out damit gerungen hat. Er beschreibt, wie er selbst gegen seine Neigung gepredigt hat anderen, wie er überzeugt war, dass es für seine gleichgeschlechtliche Neigung keinen Raum geben darf. Gleichzeitig fühlte er sich eingesperrt wie in einem Schrank, den er nicht verlassen durfte. So beschreibt er es. Bruske verließ den Dienst in unserem Gemeindebund, bezeichnet sein neues Leben als Tanz in die Freiheit. Mich hat es damals aufgewühlt, damals klingt jetzt so lange her, aber es sind 15 Jahre, weil ich durch die Lektüre mitempfinden konnte, wie schwer der Weg für einen Betroffenen war, seine traditionellen Überzeugungen, seinen Lebensentwurf zu ändern und wie stark seine Überzeugung dann wuchs, ich muss aus diesem Schrank, ich möchte authentisch leben, ich habe nicht stimmig mit mir selbst gelebt. Wolf Bruske beschreibt es so, dass er seine Identität entdeckt hat und dafür einen Preis bezahlt hat. Seine Ordination verloren, seine Ehe aufgegeben und er hat auch eine gewisse Ächtung erfahren. Gleichzeitig beschreibt er es als die Befreiung seines Lebens. Das dritte Leben. Wir müssen also feststellen, dass es Christinnen gibt, die für sich den Schluss ziehen, dass ihre Homosexualität zu ihnen gehört. Sie sind auf einem Weg, sich selbst mit ihren homosexuellen Empfinden und ihrer homosexuellen Identität anzunehmen. Und sie suchen dann als Christen einen Weg, verantwortlich damit umzugehen, also in einer festen Partnerschaft, quasi ganz konservativ. Wolf Bruske ist kein Einzelfall. 2022 traten 125 Personen gemeinsam mit der Kampagne Out in Church für eine Kirche ohne Angst in die Öffentlichkeit. Und zwar, um auf die Diskriminierung queerer Menschen in der katholischen Kirche aufmerksam zu machen. Diese Menschen, die meisten hauptamtlich in der Kirche tätig, wollten zum Ausdruck bringen, als queerer Mensch bin ich von Gott gewollt und geliebt. Bereits 2018 beschreiben in dem Buch Nicht mehr schweigen, der lange Weg queerer Christinnen und Christen zu einem authentischen Leben, 25 queere Menschen aus einem konservativen, meistens freikirchlichen Umfeld von ihren Erfahrungen, wobei konservativ nicht immer freikirchlich heißen muss. Und in diesem Buch, das ist mein zweites Beispiel, beschreibt Melanie, 1974 geboren, wie sie in Dresden aufgewachsen ist. Sie ist in Dresden als Christ in einer Familie geboren worden, in der nicht über Kirche oder Glauben gesprochen wurde. Selbst aber hatte sie einen kindlichen Glauben und hat auch gebetet. Sie schreibt, heute kann ich sagen, dass ich schon als Kind an Depressionen litt, die zu diesem Zeitpunkt unerklärbar waren. Meine Eltern waren im Grunde genommen froh, dass ich so ein stiller und pflegeleichter Junge war. Ich las viel und spielte mit Puppen. Für mich war das auch normal. Das Bedürfnis, zum Ballett zu gehen, habe ich aus Angst verschwiegen. Heimlich sah ich den Mädchen zu, wie sie übten, und war furchtbar neidisch darauf. Ich konnte damals nicht erklären, weshalb. Als 13-jähriger Teenager begann ich heimlich, die Sachen meiner Mutter zu tragen, ohne zu wissen, warum. Melanie beschreibt dann, dass ihr Vater und ihre Stiefmutter ihr sagten, dass es entsetzlich schlecht sei, was sie tat, dass sie krank sei. Und sie schreibt, am Ende hatten sie es geschafft und mich gebrochen. Ich fing an, mich zu hassen für meine Neigung und für meine Abnormalität. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich das Gefühl entwickelte, dass Gott mich straft und abgrundtief hasst. Dem hielt ich entgegen und fing ebenso an, Gott zu hassen für das, was ich ertragen muss. Und nach Jahren von Angststörungen, Depression und Selbsthass findet Melanie Hilfe in einer Trans-Selbsthilfegruppe und einer Psychotherapie. Und sie schreibt, erst dadurch lernte ich, meinen Selbsthass zu besiegen. Und ich habe auch Gott neu gefunden, meinen Frieden mit ihm gestellt. Ich stelle fest, dass ich mich bei ihm ständig nur beklagt hatte und dass er gar keinen Hass gegen mich hegte. Ich merkte, dass er mich innig liebte und stets bei mir war. Und als mir das bewusst wurde, bat ich Gott für die jahrelangen Vorwürfe um Verzeihung, weil ich es damals nicht besser einordnen konnte. Heute bin ich Melanie, die ich eigentlich schon immer war. Meine Weiblichkeit trage ich mit Stolz und Selbstbewusstsein. Sämtliche Depressionen sind verflogen. Mein Körper hat sich beruhigt, keine Panikattacken mehr. Ich genieße die Ruhe in mir. Der Kampf ist vorbei. Und ihr Beitrag hat die Überschrift Versöhnung. Was ich im Spiegel dieser beiden Beispiele, zwei Beispiele und das dritte aus dem Interview mit Sonja festhalten möchte, queer und Christ, das ist kein leichter Weg. Für die betroffenen Menschen ist der Umgang damit kein leichter Weg, besonders durch das Umfeld, in dem sie leben, sowohl familiär, gesellschaftlich und auch in kirchlichen Kreisen. Ein Leben jenseits dieser beiden Schubladen, die ich am Anfang genannt habe, die da sind, kostet die Menschen einen hohen Preis. Und im Gegensatz dazu, die meisten Menschen, die sich über das Thema aufregen und leidenschaftlich dagegen sich engagieren, zahlen in der Regel selber gar keinen Preis, den sie für ihre traditionelle Meinung bezahlen müssen. Als Kommission für Theologie und Bildung der Europäisch-Baptistischen Föderation haben wir uns 2016 ein ganzes Wochenende im Geheimen getroffen und darüber gesprochen und wir haben am Ende einen Satz auch formuliert, wir sind besorgt über die gewaltvolle und maßlose Sprache, die Christen manchmal bei diesem Thema benutzen. Mich würde es nichts kosten, der ich seit 29 Jahren verheirateter Mann bin, gegen homosexuelle Christen zu sprechen und für ein rein binäres Weltbild, es gibt nur Mann und Frau, nichts dazwischen. Doch es würde mich etwas kosten. Es würde in mir den Schmerz auslösen, was ist mit den Menschen, die diesen Boxen nicht entsprechen? Wohin schicken wir eigentlich queere Menschen, wenn wir sie bei uns nicht willkommen heißen können? Biblisch ist daher für mich die Frage, genügen die beiden Boxen? Die beiden Schubladen, um Gottes Schöpfungswillen und die Vielfalt seiner Schöpfung zu beschreiben. Und dazu ein zentraler Bibelvers der Schöpfungserzählung. Ich lese uns 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28 nach der Einheitsübersetzung. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Aus dem katholischen Bibelwerk abonniere ich die Zeitschrift Bibel und Kirche, Zeitschrift für Bibel in Forschung und Praxis. In ihrer aktuellen Ausgabe beschäftigen sich alle Beiträge mit dem Thema die Bibel queer lesen. Man könnte nämlich sagen, was geschieht, wenn wir die Bibel einmal out of the box, also außerhalb der vorgefertigten Schubladen lesen. Und zugespitzt wird darin gefragt, was ich auch frage, stimmt es, dass 1. Mose 26, 27 eine Norm begründen will? Es gibt nur Mann und Frau, nichts dazwischen. Und stimmt es, dass dieser Bibeltext vorgibt, dass es keine anderen sozialen, biologischen oder geschlechtlichen Identitäten gibt. Ist das das, was der Text sagen will? Und mein Angebot einer Antwort ist nein, das will der Text nicht sagen. Ganz bewusst hat sich die katholische Kommission bei der Revision der Bibelübersetzung 2016, der Einheitsübersetzung, dafür entschieden, nicht mehr Mann und Frau zu schreiben, sondern männlich und weiblich. Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Das ist eine Rückkehr zum Wortlaut der hebräischen Texte, Zachar und Ekeva bara otam. Mit Zachar, männlich, und Nekeva, weiblich, werden zwei Adjektive benutzt. Adjektive sind Eigenschaftswörter. Adjektive benennen einzelne Eigenschaften, nicht ein generelles Konzept. Gott erschuf den Menschen, Adam, erschuf die Menschheit, steht hier auch. Was für eine Aussage der Schöpfungserzählung. Es ist der Wille Gottes, dass es Menschen gibt, ja. Auch, dass es uns gibt. Und für die Aufforderung, seid fruchtbar und mehrt euch, benötigt es auch Menschen mit den Eigenschaften männlich und weiblich. Die Erschaffung der Menschen in dieser Unterscheidung ermöglicht das Leben von Generation zu Generation, ihre Generativität. Aber, es gibt ein Aber. Genesis 1, 27 schließt nicht aus, dass es auch andere biologische Geschlechter gibt. Es schließt nicht aus, dass es intergeschlechtliche Menschen gibt, die sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane tragen oder von der Norm abweichende Chromosomen. Laut Schätzung des Deutschen Ethikrates sind allein in Deutschland davon 80.000 Menschen betroffen. Der Text will nicht sagen, es gibt keine intergeschlechtlichen Menschen in den nächsten Tausenden von Jahren seit der Erschaffung der Welt. Es gab sie immer. Der Text schließt nicht aus, dass ein Mensch sich mit seinem sozialen Geschlecht, was man gesellschaftlich für typisch männlich, typisch weiblich hält, nicht identifiziert. Diese beiden Adjektive männlich und weiblich beschreiben den Rahmen, innerhalb dessen es noch viele andere Möglichkeiten gibt. Was spricht für dieses Verständnis? Der Schöpfungstext aus 1. Mose 1 ist kunstvoll geschrieben im Stil hebräischer Poesie. Die Kunst der hebräischen Poesie ist nicht der Endreim, wie man im Deutschen Gedichte reimt, sondern es wird das Ähnliches und Unterschiedliches in der Stilform des Parallelismus Membrorum genannt. Eine Aussage wird mit ihren Nuancen entfaltet. Das poetische Stilmittel ist hier der Merismus. Das Ganze wird durch Pole beschrieben. Gott schuf Himmel und Erde. Ach, er schuf den oberen Himmel und den unteren Himmel, wird dann auch noch gesagt. Aber in 1. Mose 1 erstmal, er schuf Himmel und Erde. Er schuf Licht und Finsternis. Er schuf, es wurde Abend, es wurde Morgen. Er schuf den Abend und den Tag, die Arbeit und die Ruhe. Und jetzt zu sagen, es gibt Licht und Finsternis, sagt nicht, es gibt nichts dazwischen. Deshalb hier das Bild vom Sonnenaufgang. Was ist denn das jetzt? Ist das Licht? Ist das Finsternis? Naja, klar, das ist die Morgendämmerung oder die Abenddämmerung. Das heißt, es gibt etwas dazwischen. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heißt im Merismus, Parallelismus, Membrom, das Ganze, aber da gibt es immer noch viel dazwischen. Erde und Himmel bieten ganz viel Raum für etwas zwischen Himmel und Erde. Es wurde Abend, es wurde Tag. Das bedeutet, es gibt auch frühe Morgenstunden und es gibt späte Abendstunden und es gibt noch mehr Differenzierung am Tag. Wir merken, wir überlasten den Text, wenn wir ihn normativ aus meiner Sicht verstehen, dass es nur zwei Dinge gibt, weil es auch nur zwei Dinge genannt werden. Am sechsten Tag wird hier berichtet, werden Landtiere und Menschen geschaffen, Menschen übrigens als männlich und weiblich, und damit wird die ganze Schöpfung angesprochen, aber nicht normiert. Traditionell hat man den Bibelvers binär verstanden. Es gibt nur zwei, aus dem Maus. Es ist aber möglich, den Vers queer zu lesen, und queer heißt weiter, als du denkst. Es ist nämlich genau diese Frage. Genügen zwei Schubladen, zwei Boxen, damit alle Menschen darin Platz finden? Es geht ja so weit bei dieser spannenden Diskussion, dass es Menschen gibt, die sagen, das Wort divers, das Wort queer sollen wir gar nicht benutzen. Das gibt es ja gar nicht. Es darf das nicht geben. 1. Mose 1, 27 ist für ein Denken in Polen eine Achillesferse. Sprich, daran hängt ganz viel. Es ist nämlich die Frage nach einem Grundverständnis und den Konsequenzen daraus. Meine Frage an Gott wäre ganz ernsthaft: Wenn du Menschen nur so binär geschaffen haben solltest, warum gibt es dann in allen Jahrhunderten und unter allen Umständen Menschen, die dieser Norm nicht entsprechen? Und warum auch in den Gesellschaften, in denen Abweichungen unter schlimmste Strafen gestellt werden, sogar unter Todesstrafe? Es gibt es Menschen, die sich in ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung nicht fügen können. Ich habe eben den Satz gehört, ich bin so. Daran hängt ganz viel. Wir lesen in der Zeitung, dass gerade in Ghana und Senegal die Gesetzgebung gegen die LGBTQ-Community massiv verschärft wurde. Oder in Russland oder in den USA wird sie teilweise massiv verschärft. Das hat für die Betroffenen einen hohen Preis, es ändert aber nichts an ihrem Erleben und an ihrem Empfinden für ihre Identität. Und wir haben an dem Beispiel des Pastors gehört, der 40 Jahre mit sich ringt, dass es nichts daran geändert hat. Außer, dass es zu Doppelmoral geführt hat, Doppelleben und zu Verheimlichen und solche Konsequenzen. Oder eben auch zu psychischen Sekundärerkrankungen, weil man es nicht aushält, dass man es nicht teilen darf mit den anderen, dass man es nicht sagen darf, dass man nicht offen leben darf, weil es ja unter Strafe steht, weil man ins Gefängnis kommt. Daher, es muss aus meiner Sicht um der Menschen willen erlaubt sein, aus meiner Sicht sogar geboten sein, dass unsere Erfahrung mit Menschen das Verstehen des Bibeltextes befragt. Vielleicht haben wir ihn tatsächlich nicht richtig verstanden, wie wir gelehrt wurden. Alle Kirchen, ob konservativ, progressiv oder dazwischen, wollen alle, dass alle Menschen willkommen heißen. Darin sind wir uns einig. Aber unter willkommen sein wird sehr unterschiedlich verstanden. Willkommen, ja, auch out of the box. Bei der Frage nach sexueller Orientierung oder sexueller Identität führt die traditionelle Sicht dazu, dass schon an der Eingangsschwelle zur Kirche bekannt ist, was out of the box ist. Ja, du bist willkommen, aber nicht, wenn du so bist oder so bleibst. Die traditionelle Sicht will damit die Autorität der Bibel und den heiligen Willen Gottes vertreten und verteidigen. Und dann wird gerne argumentiert, dass Gott ja den Sünder liebe, aber die Sünde hasse. Aber diese Sichtweise muss sich fragen lassen, wie kann denn eine sexuelle Identität oder eine geschlechtliche Identität Sünde sein? Und wir merken, hier treffen zwei Welten aufeinander. Aus meiner Sicht ist eine Annahme von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität vereinbar mit der Autorität der Bibel und mit dem heiligen Willen Gottes. Beide Seiten können sich jetzt ja irren. Die, die traditionell die zwei Boxen aufgestellt haben und die, die sagen, es gibt ein Leben auch out of the box. Beide Seiten können sich irren. Es ist eine Erkenntnisfrage, die wir bewegen müssen. Es ist keine Bekenntnisfrage, obwohl es von einigen zur Bekenntnisfrage gemacht wird. Der Preis der traditionellen Sicht, der ist da. Der ist aus meiner Sicht, dass Menschen ausgegrenzt und diskriminiert werden. Und dass Kirchen deshalb sich aufs Kirchenrecht beziehen müssen, dass sie in unserer Gesellschaft etwas tun, was mit der Gesetzgebung nicht in Einklang zu bringen ist. Jetzt kann man sagen, man kann die Gesetzgebung ja ändern, wie in Senegal und Ghana, und dann sind wir wieder stimmig, aber wir grenzen dann immer noch Menschen aus. Aus meiner Sicht widerspricht das dem Gebot der Nächstenliebe. Deswegen irre ich mich lieber, wenn ich mich irren sollte, indem wir alle Menschen unabhängig von ihrer Orientierung oder Identität annehmen. Und wenn sich das vor Gott als Irrtum herausstellen sollte, dann habe ich mich wenigstens inkludierend geirrt. Also so, dass ich Menschen angenommen und nicht ausgeschlossen habe. Denn so oder so hängen wir davon ab, dass wir auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen. Genügen zwei Boxen, um die Frage zu beantworten, wer bin ich? Das wird auch Ich bleibe mal bei meinem Skript. Wer bin ich? Dazu möchte ich noch einen grundsätzlichen Impuls weitergeben. Ja, wer bin ich denn? Wer sich selbst die Frage seiner Identität stellt, der merkt schnell, es gibt ganz viele Schubladen für das, was man ist. Bin ich ein Mann, Sohn eines Bankkaufmanns, Sohn einer Hausfrau, kleiner Bruder, Ehemann, Vater dreier Kinder, Abiturient, Doktor der Theologie, Professor für Altes Testament? Bin ich Pastor im Bund? Bin ich Mitglied im Präsidium, Autor, Redner, Sportfan, ein Mensch, der Kirschkuchen mag oder Mozartkugeln? Ich bin einer, der weiße Haare hat mittlerweile, der 52 Jahre alt ist. Wer bin ich? Was sagen all diese Schubladen darüber, wer ich bin? Ich weiß es nicht. Ich weiß, mit jeder Schublade, mit jedem Etikett ist eine Erwartung verbunden, die dazu führen kann, dass sie eine Box wird, in die ich passe, in die ich passen will oder in die ich nicht passe. Dieser Druck der Boxen, den kennt wahrscheinlich jeder. Wer bin ich? Wer bist du? Den Versuch, den Erwartungen und den Normen zu entsprechen und nicht reinzupassen, zu klein zu sein oder eben nicht zu passen, der ist enorm. So beschreibt es auch Kerstin Söderblom, die als Hochschulfahrerin in Mainz und als Supervisorin und Bloggerin sich für queersensible Seelsorge einsetzt, Identitätsfragen zu klären. Als Gott Mose im brennenden Dornbusch begegnet, fragt sich Mose erstmal, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Und Gott sagt ihm, ich bin bei dir. Und dann fragt Mose Gott, wer bist denn du? Und da sind wir jetzt beim Gottesbild. Wer ist denn Gott? Wenn wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen werden, dann müssten wir doch jetzt sagen können, wer ist Gott? Welches Geschlecht hat Gott, wenn wir nach seinem Bild geschaffen sind? Wer ist Gott? Und Gott antwortet geheimnisvoll, ich bin, der ich sein werde. Yeah, wie ihr, yeah. Ich bin, der ich bin. Und dann sagt der Mose, ich bin da, ich rede mit dir. Ich bleibe bei dir, ich segne dich, sagt der Mose. Ich bin bei dir, ob du es merkst oder nicht. Ich bin nah und fern. Ich bin verständlich und spürbar und manchmal unverfügbar und jenseits menschlichen Verstehens. Gott sagt, ich bin die Liebe. Ich bin jenseits der Schubladen. Du wirst mich nicht fassen können. Ich bin, als der ich mich erweisen werde. Ich bin dein Retter, dein Befreier, dein Erlöser, dein Heiland in Jesus Christus. Und du darfst sein, wer du bist. Gewollt, geschaffen, gesegnet. Wunderbar gemacht. Du bist ein Geschöpf Gottes. Vertraue der Liebe, die ich in Christus gezeigt habe, und du wirst mein Kind. Berufen zu lieben, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und dich selbst zu lieben. Geh in Frieden und lass die Schubladen zurück. Deine eigenen und die Schubladen für andere. Welche Schublade willst du heute Gott überlassen und aussteigen? Geh in Frieden. Amen. Zu unserem Thema bieten wir heute ein diesen Austausch moderieren.